wo wir ein bisschen zusammen waren. Und sie hat mich gefragt, über was predigst du am Sonntag, Gerd? Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie ein Beispiel gebracht aus einem völlig anderen Text. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, es ist Dienstag. Ich glaube, dass Gott zu mir spricht durch dich. Ich wüsste jetzt nicht, dass er das immer macht, aber ab und zu macht er das schon durch meine Frau. Ich nehme das, was, also ich buddel mich mal in das rein, was du da zitiert hast. Und jetzt ist natürlich die große Preisfrage, ja, was hat denn da meine Frau für ein Beispiel gebracht? Und sie hat das von Mose gebracht. Jetzt gibt's natürlich von Mose ganz viele Bibelstellen, ist ja klar. Ich möchte euch heute in was Spezielles hineinnehmen. Und zwar eine besondere Situation vom Volk Israel. Das steht in 2. Mose Kapitel 5. Also für alle die eine Bibel dabei haben und die gerne mitlesen wollen, da kann man sich mal reinbuddeln. Die Ausgangssituation, die erzähle ich mal ganz kurz, damit es nicht so langweilig wird, weil heute, bei uns ist, also es sind ja manche krank, also vorher haben wir festgestellt, dass der Ivan krank ist, der Ivan ist abgestürzt im Zug, gell? Bei der SBB im Zug waren sie da im oberen Ding und dann ist er Treppe abgestürzt und das ist ja nicht so toll und dann haben wir dafür gebetet und immer dann, wenn irgendjemand krank ist, das behindert einen, ja. Das ist ja nicht so toll. Genau. Und wenn es also solche Situationen gibt, die nicht so dolle sind, weil sonst wären wir heute mit mehr Leuten da, bei uns ist auch jemand krank, geht es auch nicht so gut. Und immer dann, wenn es einem nicht so gut geht, übrigens den Israeliten auch nicht, dann muss man ja gucken oder muss man ja schauen, wie geht man damit um. Und jetzt lese ich euch mal aus 2. Mose Kapitel 5 mal die ersten 5 Verse vor. Also die sind für mich schon echt, wie soll ich sagen, ganz schön wichtig. Und da passiert Folgendes. Da gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit wir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sagten, da höre ich jetzt mal ganz kurz auf, wer ist denn Gott? Das ist eine ganz zentrale Frage. Also, Mose und Aaron kommen zum Pharao und sprechen wie selbstverständlich, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ja, wer ist denn dieser Gott Israels? Wer ist denn das für dich? Scheint so, wie wenn es der wunde Punkt wäre. Wer ist der Gott Israels? Traut sich jemand was zu sagen, wer der Gott Israels ist? Scheint nicht so, oder? Schade. Also so ähnlich ging es dem Pharao übrigens auch. Der wusste auch nichts mit dem Gott Israels anzufangen. Dann machen wir es ganz kurz für alle, die sich da nicht so stark reinbuddeln. Machen wir das ein bisschen ausführlicher. Also dieser Gott Israels, von dem der Aaron und der Mose sprechen zum Pharao, das ist ja nun nicht irgendein Gott, den man sich geschnitzt hat und den sich Menschen ausgedacht haben. Alle Götzen dieser Welt, egal ob sie viereckig, rund, dreieckig oder sonst irgendwas sind, alle Götzen dieser Welt sind von Menschen ausgedachte Götter. Und es gibt nur einen dreieinigen, heiligen und lebendigen Gott. Und das ist Jahwe, das ist der Gott Israels. Und letzten Endes ist das auch unser Heiland. Da ist die Gemeinsamkeit zum Volk Israel und uns. Und dieser Gott Israels, und das hat jetzt mein Text nicht so dolle rausgebracht, dieser Gott Israels, der hat einen Wunsch an uns. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn sich Gott was wünscht, dann kann das doch nur zum Beispiel, was denkt ihr, was wünscht sich Gott? Habt ihr eine Idee, was sich Gott von uns wünschen könnte, was wir machen sollen? Unser Nächsten lieben, genau, ja. Also, schreiben wir mal auf, ja. Also, Gott wünscht sich von uns, da sind wir schon ganz tief drin, er wünscht sich Liebe, und zwar nicht Eigenliebe, sondern er wünscht sich, dass wir Liebe zu unserem Nächsten haben. Und was wünscht er sich noch? Was wünscht er sich noch von uns? Ja, genau. Ja. Also, dass wir die Liebe zu ihm bringen. Wir könnten es auch mit dem Text angehen, und zwar, dass wir mit ihm feiern, heißt ja da. Das ist ein bisschen modern übersetzt. Wir könnten auch einfach sagen, dass wir ihn, so, habe ich doch ein N vergessen, gell? So, dass wir ihn anbeten, gell? Also das wünscht sich Gott von seinem Volk. Er wünscht sich, also ist ganz interessant, er wünscht sich nicht in erster Linie, dass wir die 10 Gebote halten, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er wünscht sich also nicht irgendwelche Gebotseinhaltungen, er wünscht sich nicht von uns, dass wir irgendwelche Riten abfeiern, er wünscht sich nicht von uns, dass wir irgendwie perfekt werden. Nee, er wünscht sich, dass wir ihn anbeten. Also, dass wir quasi zu ihm kommen und dass wir ihm dieses Lob bringen, gell? Dass wir mit ihm reden. Ich würde ganz einfach und schlicht sagen, dass er unser zentraler Mittelpunkt in unserem Leben ist. Also keine Gesetzeserfüllung, kein, oh, das darfst du nicht und das ist aber auch nicht gut und wenn du das machst, dann passiert das. Ich meine, das passiert sowieso, gell? Also wenn ich zu schnell fahre an einem Blitzer, dann kriege ich einen Brief. Und wenn ich gut bin, kriege ich sogar noch ein Bild. Darauf muss ich jetzt also nicht wetten oder hoffen oder irgendwas machen. Das passiert sowieso. Gell? Aber was sich Gott von uns wünscht, das ist, dass wir ihn anbeten. Und dafür sollte das Volk Gottes von den Ägyptern losgelassen werden. Also der Pharao sollte quasi sagen, okay, dann legen wir jetzt mal ein paar Tage Feiertage ein und dann dürfen die das machen. Und in Wirklichkeit sagt der Pharao, der Gott, der Hebräer, den kenne ich nicht. Wozu, Mose und Aaron, wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht an eure Lastarbeiten. Weiter sagte der Pharao, siehe, das Volk des Landes ist schon jetzt zahlreich und ihr wollt sie mit ihren Lasten aufhören lassen? Der Pharao befahl am selben Tag den Antreibern des Volkes und seinen Aufsehern, ihr sollt das Volk nicht mehr wie bisher Häcksel zur Anfertigung der Ziegel liefern, sie sollen selbst hingehen und sich Häcksel sammeln. Also, das die Spezialaufgabe vom Volk war, also vom Volk Israel, war folgendes: Die sollten Ziegel brennen. Wer von euch hat schon mal so einen richtigen Lehmboden in den Fingern gehabt? Ivan, hast du schon mal Lehm zwischen den Fingern gehabt? Also warst schon mal draußen im Garten und hast da schon mal richtig Erde, wo so richtig speckig und lehmig war, in der Hand gehabt? Hast du schon mal gehabt? Ja, also. Und wenn man diesen speckigen und lehmigen, diese Erde nimmt, und wenn man die in eine Form reinsetzt, dann kann man das brennen und dann gibt es tatsächlich Steine. Also da, wo ich mein Praktikum gemacht habe, an diesem Ort, gab es eine riesigste Ziegelbrennerei. Die haben jetzt Dachziegel gebrannt. Die haben jetzt also keine Lehmziegel gemacht zum Häuserbau, sondern eben diese Dachziegel, die man heute sieht. Und dafür braucht man so einen richtig speckigen Lehm. Und jetzt sind die praktisch hergegangen und haben diesem Lehm Stroh, Heu beigemischt. Und ich habe mich intensiv gefragt, wieso mischt man, also wieso gibt man Heustroh diesem Lehm zum Brennen bei? Wollte ich mal fragen, weiß es jemand von euch? Kann mich jemand aufklären, warum man das machen könnte? Was? Ja, genau. Also das ist auch meine Theorie, damit es stabil wird. Ja. Ja, also es ist meine persönliche Theorie. Ich habe da noch ein bisschen weiter geforscht. Und einer meinte, eventuell misst man es auch bei, um dieses Wasser, wo am Schluss noch drin sein könnte, um das eben auch noch irgendwie zu binden. Also ich habe keine eindeutige Aussage gefunden und habe so gedacht, ich kann ja mal ehrlich, also ich bin ja grundsätzlich ehrlich in der Predigt, aber ich kann ja mal ehrlich sein und sagen, ich habe nicht alles rausgefunden. Aber ich denke auch so wie Matthias, das ist wie so eine Gewebestruktur innen drin, dass die Ziegel nicht so leicht verbrechen, sondern dass die besser zusammenhalten. Und jetzt geht also, und das meine ich wirklich so, der Pharao her und sagt, okay, wenn die also unbedingt meinen, das Volk Israel, sie könnten weiter mit Stroh von uns beliefert werden, dann müssen sie jetzt das Stroh selber suchen, also selber schneiden, selber trocknen, alles selber machen. Und zusätzlich müssen sie dieselbe Anzahl an Ziegel trotzdem am Tag brennen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wofür braucht denn der Pharao Ziegel? Naja, schon damals haben die Obersten, die einen regiert haben, versucht, irgendwelche Gebäude zu bauen und irgendwelche Prunkschlösser und weiß ich was. Und diese Ziegel dafür, die haben diese Bauleute gebraucht. Also wie die damals die Ziegel genau transportiert haben, ich nehme an, auf einem Wagen und mit Viechern und so, und vielleicht auch von Hand, aber wie die jetzt speziell transportiert haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man Bausteine heutzutage auf irgendwelche Paletten setzt, dann kann man die mit dem Palettenwagen transportieren. Die damals mussten das von Hand machen oder mit dem Kran. Und jetzt wurde also dem Volk Israel auferlegt, dass diese Steine weiterhin gemacht werden und dass aber beide Baumaterialien, sowohl die Erde als auch das Stroh, dass sie das selber beibringen müssen. Und dann kommen sie so richtig in eine Bredouille. Und diese Bredouille, also diese blöde Situation, ist dadurch entstanden, dass Gott den Mose und den Aaron zum Pharao geschickt hat und dem ausrichten ließ: Ich möchte gerne mit meinem Volk Lobpreis feiern. Und ich möchte gerne, dass die sich Zeit nehmen und mit mir reden. Ist es gut, dass Gott die zu einem, ich nenne es jetzt einfach mal so, zu so einem Weekend oder zu so einem Gottesdienst oder zu so einer Auszeit zusammentrommelt in der Wüste? Ist es gut? Grundsätzlich ist es gut. Und Gott hat ja auch einen Plan damit. Und will ja auch, dass dadurch was entsteht. Und jetzt kommt das Schöne, an unserem heutigen Gottesdienst ändert es ja nichts. Also Gott will heute noch nicht von uns, dass wir irgendwelche frommen menschlichen Riten einhalten. Und Gott will heute noch nicht, dass wir, pass auf, kleiner Fuß, was du tust, machen. Sondern Gott möchte von uns Anbetung und er möchte nahe sein. Er möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Weil in diesem allem drin, wenn wir das machen, wenn wir wirklich Gott zur Ehre singen, dann richten wir uns auf ihn aus. Vielleicht können sich ein paar noch daran erinnern, was ich am Anfang vorgelesen habe, also bei der Begrüßung, da habe ich vorgelesen, was bringt uns weg von Gott? Also das war am Anfang schon so ein kleiner Input für heute. Das hier, das bringt uns hin zu Gott. Wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir für ihn singen, also das haben wir unten auch gemacht, wir haben unten sei ein lebendiger Fisch gesungen und haben festgestellt, was Fische so alles können und was nicht. Und ihr hier oben, ihr habt genauso Gott gelobt und habt genauso mit ihm geredet. Und genau das ist Gottesdienst, dass wir bei ihm eintauchen, dass wir seine Nähe suchen. Und das Interessante ist, es wird hier keine Zahl beschrieben, wie viele Hunderttausende das waren, die Israeliten. Es wird einfach nur beschrieben, was dran ist und was Gott sich wünscht von denen, die ihm nachfolgen. Das heißt, egal, ob wir zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft, zu zehn, zu 15 sind oder ob wir 1500 oder 15.000 sind, die Aufgabe ist immer dieselbe. Und ich stelle manches Mal fest, dass wir Menschen uns an diesem äußeren Meer aufhalten. Zum Beispiel, wir halten uns daran auf, ist der Raum jetzt heilig genug, wo ich das mache? Hat der Raum jetzt genügend Potenzial, damit wir das auch ausführen können? Oder wenn sich Gemeinden darüber Gedanken machen, also nicht wir, aber andere Gemeinden, sollten wir unser Haus abreißen und einen Wahnsinnsbunker hinstellen? Solche Fragen kann man sich natürlich stellen, ja. Aber Gott stellt ganz andere Fragen. Nämlich Gott fragt, Pharao, kannst du mein Volk freilassen? Kannst du mit meinem Volk reden, dass die mit mir rausgehen und jetzt kommt, also nicht in irgend so eine phänomenastische Halle, wo es Millionen von Blumen hat und wo Menschen dastehen in perfekt geschneiderten Kleidern und wo der Pastor vorne seine Predigt schon 500 Mal geübt hat und sie wieder aufgenommen hat und angehört hat und ach, und vielleicht soll ich das noch anders formulieren und jenes. Nee, Gott sagt einfach, ich möchte gerne mit meinem Volk in der Wüste Gottesdienst feiern. Vers 1. Lass mein Volk ziehen, dass sie mit mir in der Wüste Gottesdienst feiern. Als mir das bewusst geworden ist, habe ich eine kurze Doku angeguckt, wie sieht es denn in der Wüste aus? Es gibt unterschiedliche Wüsten. Es gibt Steinwüsten, es gibt Sandwüsten. Und es gibt auch unterschiedliche Wärmegrade in der Wüste. Tatsache ist, dort ist warm. Und zwar richtig warm. Nicht so wie hier. Bei uns ist es angenehm. In der Wüste, da ist es richtig, richtig, richtig warm. Da läuft dir sozusagen der Schweiß runter. Und die Viecher, die dort leben, die sind in aller Regel nicht zum Streicheln. Sondern die Tiere in der Wüste kämpfen ums Überleben. Es ist heiß, es hat wenig Wasser und es ist auch nicht ganz so dolle, weil es gibt wenig Schatten. Es ist also ein Ort, wo es wenig gibt und wo sich die, die sich dort aufhalten, konzentrieren müssen auf das, was wirklich wichtig ist. Und so geht's Gott. Wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, du Mose, jetzt pelsch mal deinen Fuß bei dir. Okay? Und hörst mal auf. Ich bin demnächst fertig. Also, die Wüste ist ein Ort, wo wir uns aufs Wesentliche konzentrieren müssen. Die, die dort ausgesetzt werden, die müssen gucken, dass sie überleben. Ich bin mir 100% sicher, dass Gott sich um sein Volk in der Wüste gekümmert hätte. Dass sie genügend Wasser haben, dass sie was zu essen haben. Aber dann hört es auch schon auf. Ob das Licht jetzt LED oder ob das Licht jetzt irgendeine andere Form hat, spielt keine Rolle. Ob die Räume jetzt in weiß, in rot, in schwarz oder in lila, blassblau, ist Gott egal. Das ist uns Menschen wichtig, dass die Blumen frisch sind, dass die Fliesen perfekt gelegt sind. Das ist in unserer Kultur extrem wichtig, dass alles perfekt ist. Gott ist es nicht wichtig. Gott ist wichtig, was wir von innen raus für ihn machen. Und Gott ist auch nicht wichtig, wie viel das machen. Weil sonst hätte ich hier eine Zahl reingeschrieben. Und ihr Israeliten oder du Pharaos, sonder mir mal so und so viel aus. Und er hat einfach gesagt, ich möchte gerne mit meinem Volk und ich möchte da mal ein Wort für unsere heutige Gesellschaft einfügen, wo ich nicht so mag. Alle, die die Lust haben, mit denen möchte ich gerne einen Gottesdienst in der Wüste feiern. Ich möchte gerne, dass die Leute sich in der Wüste ganz neu auf mich konzentrieren. Nicht auf ihre Arbeit, nicht auf ihre Perfektion im Ziegel brennen, sondern auf mich. Ich beschäftige mich gerade für unser Sommerlager, wo ich immer mitgehe, mit dem Text aus Apostelgeschichte 12, wo der Petrus eingesperrt ist und ihn 16 Wachen bewachen und wo es eigentlich nur noch darum geht, ja, wann wird jetzt der Petrus so wie der Jakobus davor möglichst spektakulär getötet? Darum geht's eigentlich. Wie lange heben wir uns diesen Menschen auf, um den möglichst spektakulär zu töten, damit das Volk Brot und Spiele hat? Darum geht's. Darum. Und der damalige König hat sich nur Gedanken gemacht, was gibt's für ein besonderes Ereignis, wo ich das machen kann? Und dann gibt's was ganz Unscheinbares. Etwas, wo man denken würde, echt? Sowas gibt's auch noch? Und dann gibt's da eine geringe Menge an Christen. Und diese geringe Menge an Christen, die beobachten dieses Riesenspektakel, die sehen, wie stark die Römer sind, die sehen, wie der Gerichtsplatz aufgebaut wird und die sehen, wie viel Reihen da aufgebaut wird fürs Volk, damit es denen möglichst cool rüberkommt, wie da jemand getötet wird. Und da gibt es so ein paar Christen in der Apostelgeschichte 12. Die treffen sich heimlich irgendwo in der Wohnung. Und was machen die? Die beten Gott an. Und dann steht in vielen, vielen Worten beschrieben, und die Römer bewachen den Petrus und der König überlegt sich, wann könnten wir denn wie umbringen und wer beordert noch einen Bus oder noch irgendwelche Eselkarren und wir fahren die Leute alle her, damit die dieses Spektakel erleben. Und die Leute beten und wenn man es ganz genau liest, die sind noch nicht mal 100% davon überzeugt, für was die beten. Nämlich für die Freilassung von Petrus. Die sitzen wahrscheinlich da, so wie ich, und denken, das hat ja eh keinen Wert. Die Römer haben gefühlt die ganze Erde eingenommen. Das wird hier eh nie was. Die werden den Petrus genauso umbringen. Ach ja, stimmt, wir haben uns ja zum Beten getroffen. Ah gut, dann beten wir noch schnell. Wird ja eh kein Wunder passieren. aber wir beten. Komm, und wir beten nochmal. Und vielleicht hilft es ja doch was, wir beten nochmal für diesen Petrus. Immer da, wo Menschen für Wunder beten. Immer da, wo um einen Aufbruch gerungen wird. Immer da, wo das Unmögliche von Gott verlangt wird, weil es sein Wille ist. Also nicht, kaufe ich mir jetzt ein Elektroauto oder noch einen Verbrenner, möchte ich jetzt die Villa oder reicht mir auch ein Dreifamilienhaus, sondern wo es wirklich um seine Anliegen geht. Wo es wirklich darum geht, hey, Heiland, was ist dein Wille, dass wir als Gemeinde umsetzen? Da kommt Gott. Und das haben die gemacht. Die haben um den Petrus gerungen und dann ist es passiert. Der Petrus ist befreit worden von Gott. Und er stand auf einmal vor der Tür, wo gebetet worden ist. Auch wenn es ganz unscheinbar war. Auch wenn die Waffen geblinkt haben im Sonnenstrahl und auch wenn ganz viel Holz geschlagen worden ist und mir irgendwelche Tribünen und sonst irgendwas gebaut worden ist für diese Tötung, da hat Gott eingegriffen. Und das macht Gott jetzt genauso auch bei seinem Volk. Er greift ein und sagt zu diesem Pharao, Pharao, lass mein Volk ziehen. Ich möchte gerne, dass sie mich anbeten und dass sie mich loben und preisen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, dass wir seine Nähe suchen und dass wir ganz nah kommen. Und immer da, wo sich Gemeinde aufmacht und immer da, wo Menschen sich an Jesus festhalten, da gibt es einen Gegenwind. Da geht es einem so wie dem Fisch heute Morgen in unserem Lied. In dem Moment stellen wir uns gegen diesen Strom. Wir sind da nicht die Masse, die aufs Volksfest geht. Wir sind nicht die Masse, die nach Zürich runterzieht und so richtig einen über die Krone lebt. Wir sind dann die Minderheit. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und wie mit Minderheiten umgegangen wird, die an Gott glauben, nicht Minderheiten, die irgendwelche, ich habe die, weiß ich was, Besonderheit, und alle Menschen jubeln, hey, endlich wieder ein Besonderer, sondern immer dann, wenn wir mit unserem dreieinigen, lebendigen und heiligen Gott um die Ecke kommen, immer dann, wenn das der Fall ist, dann kommt der Satan und macht uns so richtig das Leben schwer. Vers 17, Faulenzer seid ihr, ihr Israeliten. So werden sie beschimpfen. Es sind doch keine Faulenzer. Die wollen doch Gott anbeten. Doch, der Satan mischt die Ägypter so auf, dass der Pharao nichts anderes machen kann, wie diesem Volk einen Reißnagel nach dem anderen in den Hintern zu drücken. Genau das passiert da. Wir müssen uns also auf eines einstellen. Wenn wir also nicht irgendwie dahin schwimmen wollen wie ein Fisch mit dem Strom, sondern wenn wir uns gegen diesen Strom stellen wollen, dann wird's help. Dann wird's nicht mehr lustig. Dann macht's nicht mehr Spaß. Und manchmal ist der Wille Gottes nichts, was die Masse um uns herum anspricht. Denn die Masse will keine Nähe Gottes. Sie will nicht vom Ich zum Du werden, sondern sie möchte gerne Fun haben. Sie möchte gerne exzessiv leben. Das ist unsere Gesellschaft um uns herum. Und das möchte Gott von uns. Gott möchte gerne, dass wir Loblieder singen, dass wir eintauchen bei ihm und mit ihm reden. Ich hatte letzte Woche ein seelsorgerliches Gespräch mit jemand, letzten Sonntag habe ich ja woanders gepredigt und von da, wo ich gepredigt habe letzten Sonntag, kam eine Person auf mich zu und hat gesagt, Gerd, es hat mich getroffen, was du gepredigt hast. Ich habe mir ernsthaft überlegt, was streiche ich, um Gott näher zu kommen? Was streiche ich? Und dann hat mir die Person gesagt, und ich habe meine Staffeln, die ich immer angeguckt habe im Internet, ich habe die für mich gestrichen und ich möchte in der Zeit zu Gott kommen. Also versteht mich nicht falsch, ich will euch nicht eure Netflix, YouTube oder sonst welche Staffeln streichen. Das habe ich auch so explizit in der Predigt gar nicht erwähnt. Ich habe nur gesagt, wo gibt es Dinge in unserem Leben, die uns vom Eigentlichen abhalten? Und das könnte man genauso gut in unserer perfekten Schweizer Welt auch aufzeigen. Wo kümmern wir uns mehr darum, dass alles schön ist, anstatt hinzuknien und zu sagen, wir reden mit ihm. Ich habe unter der Woche mit einem iranischen Christen Kontakt gehabt und er hat zu mir gesagt, wenn wir beten, treffen wir uns in einem total alten Lagerhaus, wo es nach toten Mäusen stinkt und wo es wirklich unangenehm ist, weil wir wissen, da kommen die nicht rein, die uns suchen. Und wir erleben Gott in dieser Unvollkommenheit, das sage ich jetzt mit meinen Worten. Er hat es ein bisschen anders gesagt. Also wir können Gott auch in völlig anderen Räumlichkeiten erleben, wenn wir eintauchen. Und wenn wir eintauchen, dann beten wir ihn an, weil er unser absoluter Herrscher ist. Dann singen wir ihm zu Lob. Wir müssen uns keine Gedanken machen, wie wir das machen. Wir tauchen einfach ein. Und dann kann es sein, dass da, wo wir arbeiten, dass es uns schlechter gehen wird, wenn unser Glaube lebendiger wird. Dass wir mehr Druck und mehr Gegenwind bekommen. Und das bedeutet nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Das bedeutet einfach, dass sich der Satan aufmacht, um uns zurückzuholen. Und ich wünsche uns, dass wir dann, wenn der Druck um uns herum größer wird, dass wir noch mehr seine Nähe suchen. Und das ist Gottesdienst für uns. Amen. Ich möchte noch beten. Heiland, ich wünsche mir, dass manches um uns herum einfach gut und schön wird. Und doch zeigst du uns Menschen, dass Nähe mit dir anders aussieht, dass sie unabhängig von dem ist, was an räumlichen und an materiellem um uns herum ist, sondern dass es deine Nähe ist, die wir suchen. Schenk du uns Zeit, schenk du uns die Wichtigkeit, bei dir einzutauchen. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen.